Schönen guten Abend im Kepler-Salon. Ich begrüße Sie in und im Namen des Kepler-Salons. Ich darf nur vorweg kurz zum Ritual hier im Kepler-Salon einige Anmerkungen machen. Zum einen danken wir immer zu Beginn unseren Unterstützern, Subventionsgebern, die Stadt, das Land und manche Sponsoren und vor allem unserem Unterstützungsverein, den Freunden des Kepler-Salons. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es heute erstmals einen Infodesk im Barbereich. Dort kann man Mitglied werden. 25 Euro im Jahr und Sie unterstützen uns für die weiteren Jahre. Und da vorweg, bevor ich an Christoph Wiesmeier übergebe, auch gleich unsere nächste Veranstaltung ankündigen. Insofern sie ja nicht im Programm steht, sondern eine Surprise ist. Und die haben wir heute publiziert. Die Surprise steht unter dem Thema die Dschihad-Generation, wie der apokalyptische Kult des Islamischen Staats Europa bedroht. Und zu Gast bei uns ist Petra Ramsauer, Journalistin, Autorin und Krisenreporterin, gestern im Zentrum im ORF zu sehen und zu erleben, nächsten Montag bei uns hier im Kepler-Salon. Jetzt übergebe ich an dich, Christoph Wiesmeier. Vielen Dank.
Danke. Ja, in dem Fall bedanke ich mich jetzt schon einmal an den Kepler-Salon, dass wir dieses Thema da in der Öffentlichkeit diskutieren dürfen. Ich glaube, es ist ein brisantes Thema. Die Sinnstraße im Hafenviertel in Linz bewegt doch sehr viele Leute. Und wir haben da eben auch ein Luftbild, wo man nicht so sieht, um welche Häuser es sich da handelt. Also ich glaube, ich muss da hingehen, um das ein bisschen besser darzustellen. Also es geht um Ensemble. An der Sinnstraße sind 18 Häuser, die gut wie leer stehen. Im Süden gibt es angrenzend noch Hochwasserhäuser aus den 60er Jahren, wo jetzt 54, wo jetzt glaube ich ein Wettbewerb auch gelaufen ist. Aha, da werden wir noch mehr erfahren. Jedenfalls das Ensemble ist das Thema, wie es da weitergeht heute. Wir wollen heute im Prinzip einen Status quo vermitteln. Es gibt mittlerweile auch schon sehr viele Gerüchte zu der Sinnstraße, wie es da weitergehen soll, beziehungsweise auch ein bisschen Visionen, Andenken gemeinsam mit euch, die da gekommen sind. Auch vielen Dank fürs Erscheinen, für so viele Gäste hier, die dieses Thema auch interessiert. Zu schauen, ja, wie kann sich das da unten weiterentwickeln? Wie man da so schön sieht, eigentlich diese Dorfstruktur ist eigentlich in den 27er Jahren bis, glaube ich, 31 geplant und gebaut worden von Kurt Kühne, einem damaligen Stadtbaumeister, der in Linz sehr viel gemacht hat. Er war auch Stadtbaudirektor lange Zeit. Wer zum Beispiel die Distwegschule kennt oder die Volksküche, wo jetzt das AFO drinnen ist, oder das Parkbad, das ist alles von diesen Architekten mit entstanden. Also dieser Architekt hat in Linz sehr viel bewirkt, ziemlich viel gebaut worden. Und die Sensibilität bei diesen Häusern liegt ja auch in der Geschichte. Also zu der Zeit, die Arbeiterbewegung, eben auch ein Dach über den Kopf zu bekommen, war damals ein wichtiges Statement auch von der Stadt, hier eben Möglichkeiten zu bieten, auch für Arbeiterinnen hier wohnen zu können. Und bis sozusagen in diese Zeit, diese Zwischenkriegszeit, war eigentlich das so in etwa ein kleines Dorf. Diese Dorfstruktur, so wie sie da steht, ist irgendwie einmalig, auch international in dem Kontext. Und jetzt sieht man einfach, dass die Stadt schon längst hier herangerückt ist, an den Linzer Osten. Hier sieht man das Hafenbecken 1 vom Handelshafen und hier sieht man da ein bisschen den geschnitten. Und man sieht einfach, dass die Stadt schon längst herangerückt ist und dass hier Fläche an und für sich gebraucht wird, in erster Linie vom Gewerbe. Man thematisiert natürlich auch die Verlandung der Hafenbecken. Man braucht hier Fläche eben für Gewerbe, aber es gibt auch kaum mehr Freiräume, wo Neues entstehen kann. Und jetzt kommt eben durch diesen Wandel auch sehr stark dieser sehr stark grün thematisierte Zwischenraum zwischen den Häusern auch sehr, sehr luftig vor, wenn man dort sich hinbegibt. empfindet man das vielleicht als Luxus, eben der alte Baumbestand, dieser Freiraum zwischen den Häusern und diese kleine Dimensionierung, Kleindimensionierung der Wohnhäuser steht in einem Kontrast zur anderen Stadt. Ja. Wir werden jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Was Sie bekommen haben, ist eine Ausgabe vom Treibgut, das Sie von meinem Verein Schwelmland mitbegründet habe, das ist ein Magazin, wo es darum geht, Informationen zum Linzer Haufen zu bekommen. Der Linzer Haufen ist mehr oder weniger so ein weißer Flecken in der Landkarte der Städter, also der Leute, die im Zentrum leben, die auch gern Bescheid wissen, was tut sich denn so im Hafen. Und viele Leute agieren auch vor Ort. Und jetzt bin ich gleich dabei, dass ich die Leute ein bisschen vorstelle, die heute eingeladen habe und mich auch bedanke, dass sie alle gekommen sind. Ich fange mal zu meiner Rechten an. Das ist der Professor Kneiger von der Kunstuni Linz. Ja, und die Birgit Kornmüller, die Architektin, die auch dieses Projekt betreut hat mit Studentinnen, hier eine Studie anzudenken, ein Weiterbauen der Sinnstraße, sich zu überlegen, wie man mit dem Bestand umgehen kann. Man muss wissen, diese Sinnstraße, diese Häuser sind unter Denkmalschutz gestellt. Also ich möchte halt nicht über den Denkmalschutz diskutieren, ja oder nein, die sind unter Denkmalschutz gestellt. Es geht nur darum, welche Dimension und wie, welche Art und Weise sind sie unter Denkmalschutz gestellt. Da werden wir nachher noch genauer eingehen. Es geht eher darum, wie geht es weiter, wie kann man da weiter denken. In dem sind der Herr Kneiger auch da. Dann Vizebürgermeister Bernhard Bayer. Vielen Dank auch fürs Kommen. Ich glaube, man braucht es nicht großartig vorstellen. Sie sind wahrscheinlich weithin bekannt. Der Herr Giegler ist auch hier Stadtrat, in dem Sinn auch zuständig in den letzten Jahren für einen Gemeinderatsbeschluss, den Sie durchgebracht haben, sozusagen, wo es um ein Projekt geht. Da werden wir drauf noch zu reden kommen. Und der Herr Nikolaus Stadler von der GWG, auch herzlich gegrüßt, der im Prinzip hier verantwortlich sich zeichnet für diese Anlage, so wie sie da steht oder betrieben wird. Und natürlich der Herr Gunnar Rachbauer, der eben im Kontext der GWG beziehungsweise auch in erster Linie zum Herrn Stadtrat Giegler vor Ort im Prinzip beauftragt ist, an einer Entwicklung dieser Anlage weiterzudenken und auch zu arbeiten. Weiters darf ich auch eine größere Anzahl von Studentinnen hier herzlich Hallo sagen, wie auch die Frau Anna-Kathrin Freud, nein, vor lauter Aufregung vergesse ich schon den Namen, die eben auch bei dieser Studie mitgemacht hat und auch vom Denkmalschutz ihren Entwurf als realisierungswürdig betrachtet worden ist. Sie hat freundlicherweise ihr Modell mitgenommen. Das ist da hinten beim Eingang auf dem Tischchen. Das sind zwei Maßstäbe, glaube ich, zu sehen. Ein städtebauliches und ein detaillierteres von den einzelnen Häusern. Ich habe Sie dazu eingeladen, das auch mitzunehmen, weil man oft über Modelle besser diskutieren kann oder überhaupt einen Einblick bekommt über die Dimensionalität vor Ort. Falls wir im Konkreten drauf reden, und zu reden kommen, würde ich dich bitten, da kurz das Modell vorzustellen. Wenn nicht, kann man es gerne dazwischen anschauen. Ja, also ich würde gerne die Diskussionsrunde eröffnen. Aber vorher noch ein bisschen Hintergrundinformationen nochmal zur Anlage. Also ich habe schon erwähnt, wann sie gebaut worden sind, wer sie geplant hat. Die Problematik zwickt sie ein bisschen mit dem Umgang. Also wie geht man jetzt da um mit dem Bestand. Also es zwickt so ein bisschen in den Planungsmühlen. Kommt mir vor, es gibt kein Hü oder Ho. Keiner weiß, wie man das jetzt angeht. Es gab natürlich jetzt vom Herrn Giegler, vielleicht wollen Sie auch schon beginnen, dieses Projekt vorzustellen, das im Gemeinderat beschlossen worden ist für die Entwicklung, für die Weiterentwicklung der Sinnstraße.
Bitte sehr. Ja, vorerst herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Diskussionsrunde. Das Ensemble in der Sinnstraße mit diesen 18 denkmalgeschützten Häusern ist natürlich was grundsätzlich Einzigartiges und ist sicherlich diskussionswürdig, darüber sich Gedanken zu machen, wie man dieses Ensemble entwickelt. Derzeit oder bis vor kurzem hat es eine Bad-Situation, eine Bad-Stellung gegeben. Die GWG hat, glaube ich, 15 Jahre lang mit dem Bundesdenkmalamt verhandelt, hat Überlegungen angestellt, wie man dieses Areal nutzen kann, wie man es weiterentwickeln kann, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass es, wenn eine weitere Wohnnutzung angedacht ist, dass das auch entsprechend leistbar ist. Bis dann, ich glaube im Jahr 2012, die Entscheidung gefallen ist, dass das gesamte Ensemble unter Denkmalschutz gestellt ist. Und damit war es für die GWG, aber das kann dann der Direktor Stadler wahrscheinlich noch im Detail erläutern, eigentlich nicht machbar, dort leistbaren Wohnraum entsprechend zu entwickeln. Und aus dieser Situation heraus habe ich in meiner Ressortverantwortlichkeit mir auch Gedanken gemacht, und zwar ressortverantwortlich als Stadtrat für Familie, Jugend, Kinder, Soziales und Integration. Sport ist auch dabei, aber das hat in dem Zusammenhang jetzt damit nichts zu tun. Gedanken gemacht, ob man nicht für Kinder und für Jugendliche dieses Areal bis zu einem Zeitraum, wo dann irgendeine andere Entscheidung getroffen wird. Weil es ist ja nicht gesagt, dass diese Gebäude auf immer und ewig im Denkmalschutz verbleiben oder ob irgendwelche anderen... Bitte? Das könnte durchaus sein. Es war.
Nein. Ich bitte noch die Leute, sich vorstellen zu lassen. Nachher gibt es noch im Anschluss die Möglichkeit, sich der Diskussion
das heißt,
zu beteiligen.
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Situation so, wie sie ist. Und aus dieser Bad-Situation herauszukommen, wurde von meiner Fraktion dann der Vorschlag eingebracht, eine Zwischennutzung vorzuschlagen und jemanden damit zu beauftragen, sich Gedanken zu machen, ob man nicht das gesamte Areal sukzessive entwickeln könnte und als Kreativraum für Kinder und Jugendliche anzubieten, die Häuser für Nachwuchsbands zu adaptieren, relativ niederschwelliges Angebot anzubieten, für Workshop-Räumlichkeiten zu adaptieren, also nicht Wohnnutzung, sondern Kreativnutzung, eventuell auch Beratungsangebote dort unterzubringen, Projekte der Gemeinwesenarbeit dort zu installieren. Und diese Initiative haben wir im Gemeinderat eingebracht und der Antrag ist mit großer Mehrheit auch dort angenommen worden, zwar nicht einstimmig, aber mit großer Mehrheit angenommen worden, dass dieses gesamte Areal praktisch in Zusammenarbeit auch mit der Stadtentwicklung, mit der Stadtplanung Linz und mit dem SJF, das heißt mit mir als Ressortverantwortlichen für Kinder und Jugend, Sozialarbeit, dass das entwickelt wird. Und wir haben dann im Stadtsenat auch den Beschluss gefasst, dass ein Projektleiter für die Erarbeitung eines derartigen, eines Zwischennutzungskonzepts ausgewählt wird, bestimmt wird. Dieser Beschluss ist auch gefasst worden und es geht dann darum, dass jetzt ein Pilotprojekt im Haus Nummer 11 realisiert wird, dass dort unter den Vorgaben des Denkmalschutzes Proberäumlichkeiten für Nachwuchsbands zur Verfügung gestellt werden, adaptiert werden und dann in weiterer Folge ein Konzept für das gesamte Areal zu entwickeln sein wird und dieser Vorschlag dann auch gemeinsam unter der Federführung der Stadtplanung auch wieder dem Sozialausschuss vorgelegt wird, dort diskutiert wird und dann die nächsten Entscheidungen getroffen werden, wie das weitergeht. Das heißt, das ist der derzeitige Stand der Dinge, um diese Häuser sozusagen einer Zwischennutzung zuzuführen.
Vielen Dank. Dann gebe ich gleich weiter an den Herrn Direktor Stadler. Vielleicht können Sie nur kurz beschreiben, in welcher Tätigkeit Sie aktuell mit der Sinnstraße beschäftigt sind oder was Ihr Anliegen auch gerade ist zu der Sinnstraße.
Ja, danke mal für die Einladung. Ich bin der Geschäftsführer, also einer von beiden, von zwei Geschäftsführern in der GWG. Ich bin zuständig für zum Beispiel die Hausverwaltung und auch Sanierungen. Beim Projekt in der Sintstraße geht es um ein Areal von 22.000 Quadratmetern gesamt. Der südliche Teil, wo wir jetzt am Donnerstag einen Wettbewerb laufen wird, umfasst ungefähr 7.000 Quadratmeter und der nördliche Teil, also der unter das Denkmalschutz steht, das sind 15.000 Quadratmeter. Wie gesagt, diese 18 Objekte. Man muss vielleicht zur Vorgeschichte sagen, die GWG hat die ganze Anlage von der Stadt Linz erworben. Das war im Jahr 2001, da ist die Anlage noch nicht unter Denkmalschutz gestanden und es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass die gesamte Wohnanlage, so wie das jetzt unter Schutz steht, unter Schutz gestellt wird. Die GWG ist davon ausgegangen, dass das eine ähnliche Lösung werden wird wie in der Fröbelstraße. Das heißt, man erhält 4 oder 5 Objekte, die dann beispielgebend für die gesamte Wohnanlage sind und kann rund um diese Anlage, so ich spreche jetzt gerade von der Fröbelstraße, einen Wohnbau errichten, der leistbar ist für die Menschen. Also wir haben uns das einmal durchgerechnet, sodass eine Studie erstellt wurde in der GWG, wie man das Ganze unter den Auflagen des Denkmalschutzes sanieren könnte. Dabei sind eben Mieten herausgekommen von 12,50 Euro ungefähr. Das ist nämlich etwas kritisch, wenn man fordert, dass dort junge Familien einziehen sollen, wenn man eigentlich günstiges Wohnen anbieten will. Aber wir würden, wenn wir das jetzt exakt so sanieren würden, wie es der Denkmalschutz vorgibt, käme dieser Betrag heraus, nur würden wir dann eher Probleme haben mit der Vermarktung, sprich wir würden eigentlich einen Leerstand erzeugen.
Okay, danke für die Vorstellung Ihrerseits. Dann darf ich nur den Vizebürgermeister Bayer bitten, hier vielleicht auch seinen Zugang zur Sintstraße ein bisschen darzulegen.
Danke, nachdem ich schon apostrophiert worden bin, jetzt durch die Aussage, dass es eine Forderung gibt, dass hier junge Familien einziehen sollen, mache ich das gerne. Erstens, was ist mein Interesse an der Diskussion insgesamt? Ich habe ein großes Interesse daran, dass sich der ganze Hafenbereich, wie manch andere auch in der politischen Diskussion, dass sich der gesamte Linzer Osten sozusagen weiterentwickelt und dass wir von der punktuellen Planung, die derzeit vorherrscht, eher zu einer integrierten, größeren Quartiersentwicklung, wenn man so will, auch übergeht. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich eben auch mit einigen Expertinnen und Experten mit der Sintstraße und mit den Häusern in der Sintstraße beschäftigt, auch mit den vorliegenden Projekten. Und ich bin zur Auffassung gelangt, dass man die bestehende Substanz erhalten sollte, dass man die Häuser nicht sozusagen dem Abriss oder dem Verfall preisgeben, sondern dass man so hier eine sanfte Entwicklung andenken sollte, die nicht wieder in Richtung Nachverdichtung geht. Warum? Weil, man erkennt es ja schon so ein bisschen auch an diesem Luftbild, weil es hier in diesem Bereich sehr wohl diese lockere Verbauung, diese Einfamilienhausverbauung gibt, dieses Charakteristikum, und die Verdichtung erst dann in weiterer Folge Richtung Hafenstraße und Industriezeile übergeht. Vor dem Hintergrund auch, dass es sich dabei um eine besondere Bausubstanz, das ist ja bereits angeklungen, vom ehemaligen Stadtbaudirektor Kühne handelt, habe ich daher den Entschluss gefasst, dass ich politisch dieses Ansinnen vertreten möchte, dass wir hier zu einer Sanierung der Häuser kommt. Aus meiner Sicht wäre es ideal für Familienwohnen, für junge Familien. Warum? Weil es eben einen großen Grünanteil und eine große Grünfläche in dem Zusammenhang gibt und daher auch diesen Vorstoß in diese Richtung. Ein bisschen möchte ich jetzt an dem anknüpfen, was Sie, Herr Direktor Stadler, gesagt haben, was die Sanierungskosten etc. anlangt. Das Thema ist natürlich das, weil Sie die 12 Euro genannt haben, dass hier mit einer Sanierungsförderung des Landes gerechnet wurde. Und die Frage stellt, gäbe es hier nicht sogar die Möglichkeit, zu einer Neubauförderung zu kommen. Der Unterschied zwischen Sanierung und Neubauförderung ist, dass die Sanierungsförderung auf 15 Jahre gerechnet wird und eine Neubauförderung auf 30 Jahre gerechnet wird. Und vor dem Hintergrund wäre also schon eine ganz andere Wirtschaftlichkeit darstellbar. Und daher glaube ich, dass unbeschadet aller Projekte, die ja jetzt als Zwischennutzung laufen, die ich überhaupt nicht negativ beurteilen möchte, daher glaube ich, dass es nur eine sinnvolle Lösung in diesem Bereich geben kann, nämlich diese Objekte mit einer Neubauförderung zu retten und zu sanieren und dann dort ein Familienwohnen in diesem Bereich zu etablieren. Das wäre meine politische Meinung dazu, aber wie gesagt, das Ganze auch ganz stark eingebettet in Überlegungen großräumiger Art, wohin sich der Linzer Osten insgesamt entwickeln soll.
Vielen Dank. Herr Professor Gneiger, ich bitte Sie ein bisschen zu beschreiben oder zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, eben auch hier mit Studentinnen diese Arbeit durchzuführen und auch Ihre Erkenntnisse daraus vielleicht zu schildern.
Ja, wir haben erfahren von dem, dass es gewissermaßen eine Bedrohung für dieses Objekt gibt oder für diese Siedlung gibt, noch kurz bevor der Denkmalschutz so vehement und entschieden auf den Plan getreten ist, hat es diesen Besitzerwechsel gegeben. Und natürlich, wenn ein großer Bauträger wie die GWG sowas macht, dann liegt es ja nicht auf ihrer Wegstrecke und nicht in ihrem üblichen Prozessverfahren, und es liegt auch nicht im Profil einer solchen Bauträgerschaft, dass sie eine Siedlung von dieser Sensibilität und von dieser kunsthistorischen und historischen Bedeutung saniert. Ich würde sagen, das kommt sehr selten vor. Auch für Architekten ist das, auch für wirklich Architekten, die sich mit dem Thema auskennen und dem Thema widmen, ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Also das ist mit Sicherheit eine große Belastung für einen Bauträger wie die GWG, weil das keine alltägliche Aufgabe ist. Wir haben von dieser Bedrohung erfahren und haben auch Informationen vom Denkmalamt eingeholt und diese Vorstellung ein bisschen für uns gesichtet. Und es hat sich herausgestellt, dass das Denkmalamt und der Denkmalschutz eigentlich in einer Art und Weise interpretiert wird. Ich würde jetzt sagen, in einer progressiven Art und Weise, wie mir das persönlich in meiner Architektenlaufbahn noch selten begegnet ist, dass vorstellbar ist, dass dort eine nennenswerte Nachverdichtung geschieht. Das heißt, dass man dort nicht nur saniert und nicht nur diese Häuser erhalten muss und soll, sondern dass auch denkbar ist, dort schön und bedeutsam, also bedeutsam im Sinne der Baumasse auch nachverdichten kann und darf. Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil dieses Objekt lebt von seiner Ensemblewirkung, das lebt von den bestehenden Freiräumen, die sind das Bedeutende und das ist auch sozusagen das Denkmalwürdige an der Situation. Aber trotzdem glaube ich, und das haben wir ausprobiert, und eines der Projekte sieht man dort im Hintergrund, das sollten Sie sich dann noch ansehen, dass es einen sensibel gemacht, eine gewisse Nachverdichtungen verträglich und vertretbar wären. Also ich glaube, ich bin fest überzeugt davon, dass im Sinne der Idee der Erfinder, im Sinne der Geschichte und der ehemaligen Nutzung eigentlich Wohnbau das geeignete und die richtige Nutzung und richtige Funktion für diese Siedlung wäre. Ich glaube, dass es nicht in der Hand der richtigen Besitzer ist, weil ein Besitzer wie die GWG, deren Zielsetzung kostengünstiger sozialer Wohnbau ist, dort Probleme kriegt mit dem Bestand, unbestritten. Ich meine, dass diese Ambition, die ja notwendig und wünschenswert und erforderlich ist, nämlich günstigen Wohnraum in großer Anzahl zu schaffen, dass der nicht dort Platz greifen sollte. Ich meine persönlich, dass von einem Objekt oder von so einem Grundbesitz und Objektbesitz, wie die Sintstraße ausmacht, sollte man in Hände derer geben, für die das maßgeschneideter und richtiger ist. Ich bin der Meinung, die GWG sollte das verkaufen, sollte den vernünftigen Gewinn, den man dort raus lukrieren kann, ihrem Profil und ihrem Vermögen entsprechend in sozialen Wohnbau investieren und dieses Objekt in die Hände derer geben, die das entsprechend liebevoll, mit der Vorgabe natürlich, vertraglich gesicherten Vorgabe, was dort zu geschehen hat, in die Hände derer geben, die diesem Objekt würdevoll und entsprechend begegnen können. Ich meine persönlich, dass da das Modell der Baugruppen, wie wir das von Deutschland noch in einem größeren Maß wie in Österreich kennen, das geeignete wäre. Das sollen sich eine Gruppe von Familien erwerben können und in einer sensiblen, vom Denkmalschutz und von guten Architektinnen begleiteten Form sanieren und allenfalls auch temporär erweitern. Das ist meine Haltung und meine Position diesem Objekt gegenüber.
Vielen Dank. Man sieht in der Vorstellung halt unterschiedliche Zugänge jetzt zum Thema Sintstraße. Und es gäbe sicher auch noch weitere Ideen der Nutzung. Also im Prinzip hat in dem Fall einen Standpunkt der Kneiger vertreten mit dem Zugang des Weiterbauens. Man kann sich natürlich andere Gedanken machen und ich möchte dann nach einer weiteren Diskussionsrunde, die jetzt dann startet, auch euch, also die Gäste vom Capresolon einladen, mitzudiskutieren, auch ihre Ideen kundgeben. Es sind ja auch viele Anrainer hier, die die Situation vor Ort kennen, auch viele Architekten, die sich wahrscheinlich auch einige Gedanken gemacht haben drüber. Ich bin ja selber Architekt und schlüpfe da in eine Doppelrolle dieses Mal. Ich möchte auch meine Gedanken ein bisschen dazu äußern. Das mache ich auch gleich, weil es vielleicht gut passt. Also Kurt Kühne, ich habe mir gedacht, ja, Kurt Kühne ist eigentlich Kurt Kühne in Linz eigentlich wirklich schon mal aufgearbeitet worden, beziehungsweise in einer Art von Museum? Also es gibt sicher kein Museum. Also ich würde mal überlegen, ob man nicht, das war mal eine Absprache oder in einem Gespräch, in einem Interview mit dem Nikolaus Stadler, einmal Überlegung, ob man nicht auch in Richtung Wohnmuseum auch was überlegt, dass man sagt, okay, man könnte ein paar Häuser, zwei, drei Häuser in ein Ensemble dafür nutzen, um Kurt Kühne auch darzustellen, aber auch diese Wohnform damals auch haptisch erlebbar darstellen, weil wir sind ja mittlerweile in einer Luxusgesellschaft angekommen, wo man nicht mehr auf 28 Quadratmeter eine Familie unterbringen kann oder nicht mehr so leicht unterbringen kann, das damals aber so konzipiert worden ist. Also ich kann mich erinnern an eine Exkursion vom AFU, ich glaube 2009, wann war das nochmal genau, runter zur Sintstraße, wo man die Häuser sich anschauen konnte. Und mir ist dort ein Licht aufgegangen und habe gesagt, okay, es ist ja unglaublich, wie sich der Wohnmarkt entwickelt hat, wie unsere Bedürfnisse sich verändert haben in den letzten 100 Jahren oder 80 Jahren. Auch dieses Damoklesschwert, eben, dass es diese Wohnungsnot gibt in Linz. Also Linz hat sich jetzt nicht so großartig entwickelt in die 30 Jahre, dass jetzt so viele tausend Leute mehr oder zigtausend Leute mehr Einwohner wären. Das hat damit zu tun, dass eben diese Wohnungen größer geplant werden und gebraucht werden, dass kaum wer kleinere Räume in der Dimension annimmt, wobei das hinterfragen würde, weil es schon eine Gesellschaft gibt oder eine Gesellschaftsschicht gibt, die günstigen Wohnraum sucht. Das ist eigentlich ein Punkt, wo ich anschließen möchte, auch aus dieser Zeit, wo eigentlich auch aus der Not heraus was entstanden ist. Und wir befinden uns ja in einer Zeit, wo wir mit täglichen Krisen zu tun haben und mit viel Angst in der Bevölkerung. Und mir fehlt so ein bisschen ein Plan B. Ja. Mir fehlt aber einfach ein Plan B, genau für diese Einkommensschicht zu schauen, wie man mit denen auch weiterbauen kann. Ist es denkbar, dass man mit den Leuten, die dort wohnen werden, auch einen Ort Umsetzungsplan maßschneidert, einen Prozess einleitet, eben auch des Selbstbaus, ist sowas möglich, mit den Vorschriften von Denkmalschutz, ne, dass man sagt, das und das muss bleiben, aber kann man innen ein paar nicht tragende Wände entfernen und auch was ergänzen, das müsste es organisiert werden. Aber ich würde da schon weiter ausholen und auch diese gegenwärtige Betrachtung mit einbeziehen, eben rückschließend auf die Geschichte zum Ort, die uns wahrscheinlich jetzt irgendwann wahrscheinlich mal einholen wird und hier vielleicht anknüpft an eine Zeit, die gewisse Sachen schon entwickelt hat, die es so nicht mehr gibt. Beziehungsweise eben zu schauen, ob man nicht in ein paar Häuser Kurt Kühne mit Projekten als Minimuseum erlebbar macht, dass diese Häuser eben noch stehen und einen Verweis herstellt. Das wäre eine Frage, die ich so in den Diskurs mit hineinnehmen möchte. Jetzt darf ich mir doch erlauben, vielleicht gleich das Publikum zu fragen, wenn es hier schon Ideen oder Anregungen gibt, brennende Inputs, dann würde ich das jetzt gleich aufnehmen. Bitte.
Sie sprechen von Denkmalschutz. Mir ist ganz wichtig, Kühne hat, ob Kühne oder wer das gemacht hat, ist nicht die Bedeutung, es sind gute Häuser, die für bescheidene Lebensverhältnisse für Leute gebaut wurden, ja, und ich finde es grotesk, dass eine sozial denkende Stadt plötzlich daraus Luxuswohnungen machen möchte. Nur weil sie es verbauen. Im Moment, aber sie wollen nicht sie, sondern das ist verlangt die Vermarktung. Im Grunde genommen gehört die Aufgabe zurückgegeben, ohne Gewinn soll ihnen die Stadt das zurücknehmen und das ist eine kulturelle Aufgabe der Stadt, das selber zu erledigen und nicht irgendwohin an eine Wohnbaugesellschaft zu schieben. Dort ist der Fehler. Die Stadt muss sich um dieses kulturelle Ding, sie können es auch nicht jemand auflasten. Ja, das ist einmal die erste Sache. Und die Sache ist gewidmet worden für bescheidene Verdienstnehmer, die bescheidene Lebensverhältnisse haben. Und ich glaube, auch dieser Charakter muss auch erhalten werden. Und der kann in der alten Substanz erhalten werden, nicht zu ihren Konditionen, klar. Und da muss man sie entlasten. Und das ist überhaupt der Fehler. Das haben Sie auch gesagt, die Stadt hat sich einfach von einer kulturellen Aufgabe entlastet und hat es an Sie hingeschoben. Und das muss wieder zurückgeführt werden und es kann wunderbar, können Sie pro Geschoss 2 kleine Wohnungen machen, das ist überhaupt nicht, jetzt sind 4 Wohnungen, für ursprünglich waren 4 Wohnungen, wenn Sie 2 Wohnungen machen, sind da durchaus für Startwohnungen, für Familien angemessene Wohnungen zu schaffen. Und sie brauchen auch keine Balkone und so etwas. Bei dieser niederen, bei den Freiflächen, die können rausgehen. Dann ist diese Sache alle nicht notwendig, die heute in der Abgeschiedenheit jeder sozusagen den Balkon braucht und diese Sachen. Das ist ja, bietet ja dort dieses ganze Gelände. Und ich glaube auch in der Stadtstruktur und auch in Grünraumstruktur sollte man das, wie es ist, erhalten und nicht da jetzt verdichten und alle Versuche machen und daraus, sie machen ja auch gar nichts anderes, als wenn ich den Vorschlag sehe, der ja gut ist, aber der hat das ist eine Veränderung der ganzen Widmung. Da wird es von einer bescheidenen Wohnsiedlung zu einer elitären Solidarsiedlung. Klar, weil wer leistet sich denn sonst noch solche Grundstücke mit solchen Rahmenbedingungen. Und das sollte man wieder den Leuten zurückgeben. Wir haben einen anderen Bereich.
Herr Riebel,
ich darf nur etwas sagen. Warum wird nicht die Verdichtung, Gott sei Dank hat man das verboten, die Stadt hat es verboten, dass die ganzen Bindermichelhöfe und so weiter innen verdichtet werden. Das ist auch, dass diese Freiflächen bleiben. Und ich glaube, das muss man auch hier akzeptieren.
Okay. Danke für den Input, Herr Riebel. Wollen Sie direkt?
Okay, bitte. Es ist definitiv nicht das Ziel der GWG, dass wir Luxuswohnungen errichten. Wir werden nur unter diesen Vorgaben, wären wir dazu gezwungen, unter diesen Preisen zu errichten. Unser Ziel ist eigentlich ein leistbares Wohnen, so wie eingangs schon gesagt, ähnlich wie in der Fröbelstraße. Dort sind Bauten errichtet worden von Herrn Architekt Karrer, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist eine Wohnanlage mit 172 Wohnungen. Die ist richtigerweise verdichtet, das stimmt. Aber ich kenne keine Wohnanlage mit so einer hohen Zufriedenheit der Bewohnerinnen nämlich dort. Na, die Bewohner, für mich haben die Bewohner mehr Vorrang, um die geht's.
Ich spreche von ihren qualitativen, sozusagen geschäftlichen und Erfolg, sondern mir geht es um die kulturelle Aufgabe.
Die kulturelle. Für die kulturelle Aufgabe habe ich wirklich ein sehr großes Verständnis, weil ich bin Historiker und Kunsthistoriker, also privat. Ja. Nur es ist dort einfach extrem schwierig, etwas zu machen, wenn man sagt, okay, man lässt die Gebäudehülle stehen. Man entkernt das Gebäude, sodass also nur mehr die Außenhülle stehen bleibt, die Stiegenhaus stehen bleibt, das wesentlich tragende Teile. Wäre es immer noch so, dass die derzeit bestehenden Geschosshöhen oder Raumhöhen zu niedrig sind. Das heißt, sie müssten, um eine akzeptable Raumhöhe zu erhalten, oben das etwas höher zu machen und unten ein bisschen runtergehen. Also, Sie werden die Anlage wahrscheinlich kennen. Es sind dort die Geschossdecken zwischen Keller und Erdgeschoss aus Holz. Die sind in einem sehr schlechten Zustand. Natürlich, logischerweise nach 87 Jahren ist das hinunter. Das heißt, Sie haben aber dort auch diese speziellen Fenster, die ja absolut damals zeitgemäß waren und auch wirklich sehr, also architektonisch für mich sehr interessant sind. Aber Sie würden dann eigentlich ein Ergebnis haben, dass man im oberen Geschoss die Fenster sehr in einer sehr niedrigen Höhe hätte.
Herr Stadler, können Sie sagen, welche Raumhöhe wir da
haben? Also derzeit haben wir dort eine Raumhöhe von, ich glaube, 220 bis 230, bestenfalls.
Ich war gerade in Vorarlberg, die schönsten Gaststuben haben 220 Raumhöhen, ja, und die funktionieren, da sind plötzlich 50 Leute drinnen. Also ich verstehe nicht,
ja.
Sie haben ja nicht die Neubauforderungen zu erfüllen, sondern sozusagen ein Kulturobjekt haben Sie sozusagen wieder brauchbar zu machen.
Das ist vollkommen richtig. Aber trotzdem, wir haben einen Markt und wir haben ungefähr 12.000 vorgemerkte Interessenten bei der GWG.
Gut. Das geht auch nicht. Das hat der Herr Kneiger ganz deutlich gesagt. Das passt nicht in Ihr Konzept.
Ich muss nur sagen, wir sanieren aber durchaus Wohnanlagen, die unter Denkmalschutz stehen. Das ist das gesamte Frankviertel, die Wohnanlage Wimhölzl-Hinterland, ebenfalls Kurt Kühne-Bauten dabei, werden unter Denkmalschutzauflagen saniert. Also da gibt's, das läuft problemlos. Also ich lasse mir dann ungern die Kompetenz für Sanierungen absprechen.
Nein, das habe ich nicht.
Von meinem Kneiger ist etwas gekommen.
Das ist eine Sondersituation, nichts gegen das andere.
Okay.
Sie sagen einfach, wir haben so viel verdient die letzten Jahre, jetzt gehen wir mal ein paar Millionen her.
Okay. Herr Rippel, ich würde sagen, wir lassen das jetzt einmal dabei, dass Sie eben auch Ihren Input einbringen konnten, ist sehr wertvoll. Wir versuchen aber auch auf Augenhöhe zu bleiben und auch jeden wirklich ausreden zu lassen in dem Sinn. Und dass wir im Gespräch weiterkommen, würde ich jetzt nochmal fragen, ob Sie da noch was dazu sagen. Wollen Sie dazu noch was sagen? Ich habe gemerkt, dass Sie noch dazu sagen, Stellung nehmen.
Also ich bin der Ansicht, dass man nicht so kategorisch sagen kann, die GWG kann das auch nicht. Also die GWG kann das nicht. Oder ist nicht ihre Aufgabe. Also so kategorisch würde ich das nicht meinen. Ich würde meinen, dass das sehr wohl auch, schließlich und endlich ist es die Wohnungsgenossenschaft der Stadt Linz, mit einem kleinen Minderheitseigentümer, dass es also hier sehr wohl auch eine Aufgabe in diese Richtung geben kann und dass es auch wirtschaftlich ist, habe ich vorhin sozusagen ein bisschen versucht anzudeuten. Warum? Wenn man nämlich, und dann wird es plötzlich keine Luxusgeschichte mehr. Das wird ja immer so gerne vermittelt und gestreut, dass wenn man das umbaut und alles nach den Maßstäben und Grundsätzen des Denkmalschutzes, dann kommen also hier Mieten in der Höhe von 12 Euro pro Quadratmeter heraus. Ja, in der Sanierungsförderung. In der Sanierungsförderung. Wenn wir aber in der Neubauförderung denken und wenn wir die anstreben, das ist natürlich etwas, wo wir nicht alleine, das haben wir nicht alleine in der Hand, sondern da brauchen wir die Zustimmung des Landes, das ist überhaupt keine Frage, dann bewegen wir uns plötzlich mit der Neubauförderung bei 7,50 pro Quadratmeter Miete. Und dann reden wir selbstverständlich auch in diesem Preissegment über einen sozialen Wohnbau. Denn ich bin ständig bei Wohnungsübergaben, und da wird immer der Mietpreis genannt und da bewegen wir uns genau in diesem Bereich, ja, und in diesem Delta. Und vor diesem Hintergrund würde ich meinen, dass es unabhängig davon, wer jetzt die Trägerschaft übernimmt, aber dass es die Möglichkeit für diese Rettung gibt. Und das, ich habe das auch öfters gehört, die Raumhöhen etc. Also ich sehe das ähnlich mit 220, 230, das sind Raumhöhen, die in Ordnung sind. Ja? Die in Ordnung sind und die aus meiner Sicht auch tragbar sind. Und wenn man sich die Grundrisse anschaut, dann könnte man auch auf einige Ideen kommen. Also wenn man sagt, man hat also Varianten, nur dass man das so ein bisschen durchgeht, mit einer Wohnungsgröße 76 Quadratmeter und 31 Quadratmeter, also 76 eine Dreizimmerwohnung und eine Zweizimmerwohnung, das wäre eine mögliche Variante. Oder zwei bis drei Zimmerwohnungen je Geschoss, 52 Quadratmeter und 54 Quadratmeter beispielsweise. Oder eine Vierzimmerwohnung je Geschoss, das wäre eine größere Einheit mit rund 108 Quadratmeter. Nun, und hier immer so zu tun, als ob da nichts möglich wäre und das alles nicht geht und so weiter, das verstehe ich nicht. Denn wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, die Grundrisse anschaut, dann wird man feststellen, dass es also hier für den sozialen Wohnbau vor wirtschaftlichen Grundsätzen sinnvolle Lösungen gibt und auch, wenn man die Grundrisse betrachtet, auch sinnvolle Wohnungsgrößen geben kann. Und daher würde ich meinen, sollten wir das in die Richtung anstreben und nicht wieder ein besonderes Baudenkmal der Modernisierungswut zum Opfern und hier wieder eine zusätzliche deutliche Nachverdichtung angehen. Das brauchen wir in diesem Bereich nicht und das passt auch in diesem Bereich nicht.
Okay, danke für den Input. Da gibt es noch von den Gästen einen Input, bitte.
Mein Name ist Lorenz Vodotschnik, ich bin Architekt, so wie viele hier im Raum und seit einer Woche frisch gebackener Gemeinderat, für NEOS übrigens. Ich habe mich die letzten Jahre, bevor ich politisch aktiv geworden bin, in vielen Projekten in Linz eingemischt. Und die Sintstraße ist eines der Projekte, wo ich mich intensiv eingemischt habe, allerdings im Hintergrund. Und ich möchte zwei Sachen heute loswerden. Zuerst möchte ich Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen geben, weil ich da ganz viel miterlebt habe, was ich jetzt glaube, dass das Puzzle vervollständigt. Und das Zweite, mein Vorschlag, wie man da vorgehen muss. Zuerst einmal hinter den Kulissen. Hier sitzen vier Personen im Raum, die dafür verantwortlich sind, dass diese Siedlung überhaupt unter Denkmalschutz steht. Das ist meine Nachbarin und Gunnar Wilhelm und die Sandra Kniegler, die jetzt nicht mehr da ist. Da ist sie. Wir vier haben im Hintergrund daran gearbeitet, das ist jetzt wie ein Outing, dass diese Siedlung überhaupt unter Denkmalschutz steht.
Na ja, da gibt es noch wen, also Architekten Schremmerjell. Sollte man auch erwähnen.
Wir vier sind regelmäßig mit der Dame Frau Knall zusammengesessen und haben dafür gesorgt, dass es unter Denkmalschutz ist. Das ist Tatsache. Wir haben das so gemacht, dass wir in Wirklichkeit der Frau Knall den Rücken gestärkt haben, in dieser Variante nicht nur vier Gebäude stehen zu lassen, sondern alle 18 mit dem Wissen, was natürlich bei diesem Entwerfen an der Uni zutage oder entstanden ist. Dann sind wir mit diesem Wissen und diesem Austausch mit Frau Knall sind wir zum Herrn Luger gegangen. Wir haben uns insgesamt dreimal mit dem Herrn Luger getroffen, haben ihm das alles ganz genau erklärt, wie ginge das, wie könnten wir verdichten, wie man das machen könnte. Und der Herr Luger hat sich wir haben auch angeboten, das zu kaufen als Baugruppe. Roland, du sprichst mir da natürlich aus der Seele, dass normale Genossenschaften, politisch besetzte Genossenschaften in der Regel bei solchen außerordentlichen Situationen überfordert sind, auch durch die Finanzierung. Herr Luger hat sich auch geweigert, so, das Verkaufen verstehe ich ja noch gerade, dann haben wir angeboten, mit der GWG zusammenzuarbeiten, da hat er erst Ja gesagt, dann hat er wieder einen Rückzieher gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Können wir nachher noch drüber reden. Im Endeffekt steht diese Siedlung seit 3 Jahren komplett leer, verfällt. Es ist ich habe es bis heute nicht verstanden, warum er sich geweigert hat. Ja, mehr oder weniger. Ja, also es geht ja nicht wahnsinnig gut, das sieht man, wenn man dort ist. Und was bräuchte es aus meiner Sicht? Es wäre ja gar nicht so kompliziert. Es bräuchte in Wirklichkeit professionelle Planung. Sprich, nicht in dem Fall könnte die Stadt das ja sogar behalten, so wie Sie sagen, Herr Rippel, Aber sie müsste einen Wettbewerb ausloben. Sie müsste einen Wettbewerb ausloben und vielleicht sogar einen Wettbewerb ausloben, wo es auch ums Verkaufen geht. Vielleicht kann man das an qualitative Kriterien koppeln und ein Bestbieter, nicht Bestbieterverfahren, sondern ein Verfahren machen, wo der den Zuschlag oder die den Zuschlag kriegt, die das Projekt lösen kann. Lösen im Sinn einer Wohnungsnutzung, einer kostengünstigen Wohnungsnutzung. Ich glaube, das wäre nicht so kompliziert. Momentan scheitert das Ganze in Wirklichkeit meines Erachtens nicht an der GWG, auch nicht an irgendwelchen Vorschriften oder Finanzierung, sondern am politischen Willen, so ein Objekt professionell zu planen.
Okay, danke für den Input. Gibt es noch was?
Ja. Ja, mein Name ist Martin Bernecker. Ich komme jetzt von der anderen Seite, jetzt waren lauter Architekten und Politiker da. Ich bin Gemeinwesenarbeiter in Linz und ich habe jetzt über dieses Projekt vom Gunnar mitgekriegt, was drunten gemacht wird. Ja. Und wie ich das erste Mal davon gehört habe, dass da 16 Häuser,
18,
danke, 18 Häuser zur Verfügung stehen und man denkt und man andenkt, ja, öffentlichen Raum zu schaffen. Ja. Raum zu schaffen, den man einfach der Bevölkerung zur Verfügung steht, wie jetzt dieses Projekt mit Musikräumen und so weiter. Man dachte, Wahnsinn, ja. Das sind Dinge, die in anderen Städten auch schon üblich sind, ja. Alte historische Gebäude. Ich kenne die Struktur nicht, bin Architekt, aber ich denke mir, es ist immer interessant, das anzudenken, ja. Dass man nicht nur über Wohnraum diskutiert, ja. Weil es alles nur, es geht über den Wohnbau. Sondern sich auch Gedanken macht, wie leben die Leute in Linz eigentlich noch. Ja? Das heißt, wenn man oft diesen Wohnbau betrachtet, dann kommt man sich vor wie Hühnerhäuser, so wenig Raum, eng beieinander. Und ich erlebe schon, dass die Menschen einfach diese Räume suchen. Ja? Dass sie einfach Freiräume suchen und diese auch in Anspruch nehmen wollen. Ja? Und deshalb denke ich mir, sollte die Politik auch diese andere Seite oder auch die Architekten diese andere Seite mitdenken, ja, dass es nicht nur um Wohnraum geht, sondern auch vielleicht um öffentlichen Raum, ja. Öffentlichen Raum, den man den Menschen zur Verfügung stellt.
Das kann ich unterstreichen. Also wir haben Interviews auch durchgeführt, also in dem Magazin auch zu lesen, also mit einer Anrainerin, mit der GWG etc. Wir wollten einfach mal eine Basis schaffen, zu schauen, okay, was ist da eigentlich der Hintergrund auch der Geschichte, auch vor Ort ein bisschen ein Feeling zu kriegen, was es geht. Das kann man auch nachlesen, deswegen habe ich das auch da deponiert, das Magazin. Es ist ja ein größeres Problem, also an Grenzen sind so kleine Einfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit bis jetzt, gibt es da eine hohe Mischung an unterschiedlicher Struktur. Einige ältere Häuser werden und Grundstücke werden schon verkauft, weil diese Generation teilweise auch schon ausstirbt. Also es tut sich nebenbei auch schon sehr viel an Veränderung. Und das in dem Kontext ist eigentlich interessant zu sehen, wie das rundherum tickt. Es gibt auch vor Ort keinen Bezug, also auch keine, wie soll ich sagen, soziale Anlaufstelle. Es gibt irgendwie in der Nähe einen Trafikanten, ich weiß nicht, ob der sogar da ist heute, der ist mehr oder minder vor Ort so eine wichtige Institution, wo man sich austauscht. Ja. Man hat das Gefühl, es fehlt irgendwie an Struktur oder die jungen Familien, die da auch wohnen in den Häusern, suchen irgendwie so ein Zentrum. Ja. Die Kinder, die dort leben, gehen in unterschiedliche Schulen, die irgendwo entfernt sind, in der Stadt, also die Zugehörigkeit ist oft unklar, es gehen die Kinder in unterschiedliche Schulen, also es bräuchte irgendwie so ein bisschen ein soziales Zentrum, also das verstehe ich schon gut, den Zugang irgendwie für Kinder was zu schaffen dort, den Zugang verstehe ich sehr gut. Ja, um eine lebenswerte Grundlage herzustellen. Gibt es da irgendwie noch eine Reaktion auf diese Inputs?
Ja, bitte. Ja, ich möchte vielleicht kurz auf Ihre Worte anschließen. Ich bin dort nämlich aufgewachsen in der Lindemeyerstraße, das ist direkt am Eck, das Eckhaus zur Sintstraße. Und es hat damals ein Zentrum gegeben, unten einen kleinen Kreislauf gegeben. Es hat das Gasthaus gegeben, das gibt es glaube ich auch nicht mehr jetzt unten am Ende der Straße. Es ist alles weg und es stimmt wirklich, ich bin oft jetzt noch
laufend unterwegs unten. Es gibt kein Zentrum. Es gibt einerseits die neuen Häuser bei Winterhafen, die sehr steril sind, wo die Leute ja nirgends in der Gegend unterwegs sind. Da gibt es eben diese vielen Einfamilienhäuser. Jetzt die leere Sinnstraße. Vorne bei der Schiffbaustraße diese Hochhäuser in Anführungszeichen, die auch sehr konturlos sind. Es gibt kein Zentrum, es gibt kein Zusammenleben. Und das war sicher eine Idee, dass man da so eine Art Freiraum vielleicht schafft. Oder das finde ich auch sehr interessant, bevor man jetzt wieder da eine Wohnverdichtung macht oder einen Wohnbau. Und man weiß eh, wo das dann hingeht, wo man sagt, vielleicht für junge Familien reihenhausartige Geschichten, wenn es ein GWG macht, das sind dann wieder Wohnungen, die versickern, die kommen gar nicht in Ausschreibung. Und ich glaube, das wäre schade, wenn man das dahingehend nutzt, vielleicht, dass man sich wirklich ganz was anderes überlegt. Und eine Frage hätte ich vielleicht, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, um wie viele Wohnungen oder wie viele Menschen könnten da leben, wenn man das verdichtet, beziehungsweise wenn man es nicht verdichtet? Wie viele Wohnungen oder wie viel?
Herr Stadler, vielleicht können Sie da Auskunft machen. Oder Herr Kneiger vielleicht?
150 bis 200.
Zwei Geschosse mal zwei.
Genau.
3600 Quadratmeter ist in etwa der Bestand. Also Sie können rechnen, pro Haus könnte man zum Beispiel drei Zimmerwohnungen unterbringen. Das sind drei Familien im Bestand und das mal 18. Ja. Also so in etwa als Größenordnung gesehen. Ich möchte gern zwei Dinge noch anhängen an diese gesamte Diskussion. Ich glaube, der Vizebürgermeister hat es richtig gesagt, das ganze Quartier gehört dort entwickelt und da gibt es Fehlbestände, die Sie auch in der Summe jetzt genannt haben. Infrastruktur, keine Gastronomie, keine Treffpunkte, zu wenig Angebot für Kinder und Jugendliche, das haben Sie angeschnitten. Ich glaube aber, dass man das über das Quartier denken muss und nicht die Sinnstraße, das heißt diese historische Bebauung kann nicht alle diese Probleme lösen, das wäre vollkommen überfordert. Es gibt wesentlich bessere Objekte, wesentlich bessere Immobilien, um Jugendarbeit zu machen, wie diese Strukturen dort. Es gibt auch wesentlich bessere Plätze und Schnittpunkte, um jetzt sozusagen soziale Kristallisations- oder Treffpunkte zu entwickeln, wenn man sich das ganze Quartier dort ansieht. Also das würde ich nicht alles der Sinnstraße auflasten. Ich glaube, was sie kann, ist diese Freiflächen intensiver nutzen, indem das Kinderspielräume wären, die nicht nur den Bewohnern dieser Siedlung zur Verfügung stehen. Da ist einiges denkbar, aber wesentlich mehr würde ich da nicht als richtig erachten. Ich möchte einen Punkt noch anmerken, den hätte ich eigentlich gleich zu Beginn sagen müssen. Ich habe das Gefühl, der Stadt Linz ist ihre eigene Geschichte und die Bedeutung dieser Geschichte nicht im ausreichenden Maß bewusst. Also das, was in Wien unter dem Wohnbau und der Wohnbauinitiative des Roten Wiens Anfang des 20. Jahrhunderts geleistet worden ist, ist heute wirklich ein anerkanntes und dargestelltes Kulturgut, dessen man sich auch bewusst ist und auf das man stolz ist und das man dort pflegt. Linz hat nicht Bauten in dieser Dimension und Größe vorzuweisen aus dieser Zeit, aber einige sehr, sehr bedeutsame, überaus gekonnt gemachte und auf den Maßstab einer doch provinzielleren Stadt angemessere Bebauungen. Und dazu gehört die Sinnstraße. Das ist ein historisches Denkmal der besten Art, dessen, was an Kultur geschaffen worden ist. Es hat dort damals geheißen, Wohnen für das Existenzminimum, und die Größe dieser Wohnungen haben dem auch entsprochen. Aber das Aussehen und die liebevolle Gestaltung hat diesem Existenzminimum Würde gegeben und geschenkt. Das ist heute nicht immer der Fall, wenn man einfachen und billigen Wohnraum baut. Und das ist sehr beachtenswert. Und die Anregung, dem Kühne ein Denkmal zu setzen in Form eines Museums, das finde ich dort, entschuldige, wenn ich das sagen muss, den nicht geeigneten Platz, weil es gibt viel geeignetere Plätze, öffentlichere, urbanere Bauten, die den Kühne noch besser repräsentieren, wenn man sowas machen möchte. Und ich meine auch, dass man nicht mit jedem Leerbestand und mit jedem Altbau in die museale Nutzung hinein sich drängen sollte. Das ist so immer die erste und nicht sehr, sehr erfolgversprechende Reaktion, weil wir haben so viel Altbestand, der nicht alle in Museum gewandelt werden kann. Ich möchte betonen, Wohnbau ist dort die richtige Alternative. Das, was Herr Bayer gesagt hat, ist auch an unseren Projekten nachgewiesen. Man kann dort sozialen Wohnbau in verschiedenen, genau unseren Bedürfnissen entsprechenden Größen realisieren. 50 Quadratmeter große Wohnungen, das sind genau die Typen für Zwei-Zimmer-Wohnungen, 75 Quadratmeter Wohnungen und 100 Quadratmeter Wohnungen und noch kleinere, also ein sehr schönes Gemisch, ist dort realisierbar. Also es sind eigentlich ideale Voraussetzungen. Und es gibt für alle Probleme, die dort bestehen, sprich Schallschutz, Brandschutz etc., wirkliche Lösungen, um dieses Problem zu bewältigen. Ich meine, dass all der Verweis auf die Unmöglichkeit vorgeschoben ist, dem Argument, dass man das aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich möchte oder nicht vehement genug angeht. Ich hab nichts dagegen, wenn die Stadt Linz oder die GWG das macht, sondern es muss jemand machen, der das machen will, ja, und der die Absicht und das Vermögen hat, das zu tun, aber nicht jemand, der das jahrelang vor sich herschiebt und irgendwie wie eine heiße Kartoffel angreift. Das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn ich sage, das ist nicht mein Thema. Das macht der Staat. Gibt der Staat und auch der GWG überhaupt, bricht keinen Stein aus der Krone, meine ich. Nur vor dem Hintergrund war mein Vorschlag, ja, das denen zu überantworten oder in die Hände zu geben, die das wollen und ambitioniert in die Hand nehmen.
Würden Sie da noch drauf was sagen, Herr Bayer? Habe ich gemerkt, dass Sie was sagen will?
Zwei, drei Sätze. Ich bin dankbar und unterstreiche das. Wir haben ja in unmittelbarer Nachbarschaft die Tabakfabrik mit einem nicht mehr ganz Leerstand, glaube ich, von 80.000 Quadratmeter. In Summe sind es 80.000 Quadratmeter und davon haben wir jetzt ein Drittel genutzt. Also ich würde sagen, dort ist genügend Raum für Proberäume und ähnliche Dinge. Dass wir da nicht an dieser Stelle auf Wohnobjekte zurückgreifen müssen. Im Gegensatz dazu haben wir aber sehr, sehr viele Wohnungssuchende und zweitens auch viele junge Familien, die aus Linz wegziehen. Das habe ich auch vergessen zu sagen. Das wissen wir, die also nicht entsprechendes Wohnungsangebot vorfinden und daher sozusagen die Stadt verlassen, in die Umlandgemeinden ziehen. Und hier könnten wir zumindest ein Projekt einmal auch in diese Richtung entwickeln, dass wir eben genau solche Familien ansprechen und halten können.
Bitte, Herr Giel.
Die Tabakfabrik ist jetzt angesprochen worden. Ich möchte diese Aussage von Professor Gneiger, dass die Stadt Linz grundsätzlich nicht sehr verantwortungsvoll mit der eigenen Geschichte umgeht, ein bisschen relativieren, weil die Tabakfabrik... Die Tabakfabrik ist ein Beispiel dafür.
Ich möchte nur korrigieren, ich habe nicht gesagt, nicht verhandelt, sondern in Bezug auf den Kühne zu wenig Bewusstsein. In Bezug auf den
okay.
Kühne, ja.
Dann habe ich das missverstanden.
Zu wenig gewürdigt wird.
Gut, aber die Tabakfabrik ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man Verantwortung übernommen hat und ein Architekturjuwel von Behrens und Bob sozusagen wieder in die öffentliche Hand gebracht hat und das jetzt entsprechend entwickelt. Und wenn ich mir die Dynamik in der Tabakfabrik ansehe, was dort derzeit passiert, dass wir mehr, rund 300 Beschäftigte jetzt wieder in der, oder 350 Beschäftigte in der Tabakfabrik in Arbeit haben, dass nach Ausbau des Bau 1 und nach der Sanierung bis zu 1000 Menschen dort wieder Arbeit finden, dann ist das ein Beweis dafür, dass man mit einem historischen, mit einem Baudenkmal, das auch unter, zumindest der größte Teil unter Denkmalschutz steht, dass man hier auch verantwortungsvoll umgeht und dass man hier auch eine Umnutzung ermöglicht, wo Kreativwirtschaft, durchaus auch Musikstudios, Proberäume und so weiter auch untergebracht werden. Es gibt derzeit rund 270 bis 300 Interessenten, die in die Tabakfabrik, in die Tabakfabrik einziehen wollen. Also das ist ein Beweis dafür, dass man hier auch entsprechende Initiativen setzt.
Herr Giegler, ich muss und das unterbrechen. Und das also wir wollen jetzt sicher nicht über die Tabakfabrik.
Es war ja nur sozusagen die Replik auf die Aussage von Professor Gneiger, dass man das auch entsprechend verantwortungsvoll macht.
Alles andere ist Kulturumgang. Sie machen nämlich Notlösungen, indem sie sich von der Außenfassade vollkommen entkoppeln, ja, und die Außenfassade verkommt. Und ich möchte Sie erst dann spüren, Sie haben den Kulturnachweis erst dann gebracht, wenn Sie das gesamte Gebäude renovieren und nicht nur abgeschottet nutzen. Und gefahren Sie runter heute, so schlecht und so verrostet hat die Tabakfabrik an der Straße nie ausgeschaut, solange es auch selbst die
Herr Rippel, Firmen haben. Lassen wir das Thema der Tabakfabrik. Das über. Ja, haben wir verstanden. Haben wir verstanden, was Sie sagen wollen? Ja. Also ich möchte jetzt nicht so sehr Richtung Tabakfabrik ausschweifen, was schon stimmt, dass plötzlich wir in einer Zeit angekommen sind, wo wir uns mit den Kulturgütern der Stadt auseinandersetzen müssen. In dem Sinn auch neben der Tabakfabrik mit dieser Siedlung. Linz ist es ja nicht gewohnt. Also wir sind ja eigentlich eine Tabula Rasa Stadt, halt mehr oder minder, die halt eigentlich eher auf Bauen ausgerichtet war. Und mittlerweile müssen wir uns eher mit diesen architekturgeschichtlichen Hintergrund auch befassen und da hat Linz noch nicht so viel Erfahrung. Das müssen wir uns zugestehen und vielleicht braucht es auch hin und wieder ein bisschen auch mehr Input auch von außen, von Fachleuten, die mit solchen Strukturen international schon Erfahrung haben. Was ich auch anmerken möchte, ist, dass in den letzten zig Jahren vielleicht auch sicher mal die Gelegenheit gewesen wäre, einen internationalen Wettbewerb auszuschreiben, das auf einer gewissen Höhe, fachlichen Höhe auch einmal sich anzuschauen, das einmal wert ist, da Inputs auch von außen einmal hereinzuholen und hier eine gewisse Basis, einen Diskurs zu schaffen zumindest.
Also ich möchte es gern anerkennen, was mit der Tabakfabrik geschieht. Es ist ja auch dort nicht leicht, die zu besiedeln. Aber ich würde jetzt sagen, im Kontext unseres Themas, das eine tun und das andere nicht lassen. Ja? Also die Sintstraße möchte ich auch noch von einem ganz anderen Aspekt beurteilen. Also oder zur Diskussion stehen. Es ist rühmlich und schön, wenn man sagt, man muss unbedingt sozialen Wohnbau schaffen. Ja? Wir haben aber ein großes Problem. Unsere Gesellschaft ist sehr differenziert. Wir haben sehr viele Interessenslagen und Schichten. Die neuesten und aktuellsten Entwicklungen, und da sind nicht die jetzt verantwortlich, die da am Podium sitzen oder irgendjemand davon vertreten, sondern die letzte Reform, wenn man das so bezeichnen dürfte, der oberösterreichischen Wohnbauförderung war so ein eminenter Rückschritt, und ist vom Landesrat Heimbuchner zu verantworten. Das war so ein eminenter Rückschritt, dass sozialer Wohnbau wirklich an die untersten Qualitätslimits gehen muss, die schon manchmal wirklich menschenverachtend sind. Ja? Wissen Sie, was daraus jetzt passiert, dass der Druck all der oder der Zug all derer, die irgendwie können, diesem Wohnbau entfliehen und dass damit eines enorm angeheizt wird, nämlich die Flucht aus der Stadt, dort in die billigen Baugründe und möglichst zum eigenen Einfamilienhaus, weil durch diese Maßnahmen der soziale Wohnbau ghettoisiert wird. Nur noch die müssen und überhaupt nicht anders können, werden dort verbleiben. Das heißt, die Folge davon ist, dass wir von all denen, die sich's irgendwie leisten können, aber auch einen etwas, die halt so auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich bin da nicht der Meinung, dass die Sintstraße unbedingt für die adaptiert werden muss, die nur 7,50 Euro gehören, zahlen können für den Quadratmeter, sondern ich meine auch nicht, dass das eine Nobelwohnanlage werden muss, aber für Familien, die sich im anderen Fall ein Einfamilienhaus in Buchenau oder in Leonding oder in Odensheim bauen. Ja? Also auch die müsste die Stadt eigentlich interessiert sein, mit einem entsprechenden Angebot zu halten. Und dort geht's dann auch, können es dann auch manchmal eine 100 Quadratmeter Wohnung sein. Ja.
Ja, ich würde auch hinterfragen, ob man nicht eine Mischnutzung generell andenkt. Ja. Ne? Dass Wohnen möglich ist, dass eine lokale Versorgung da ist, dass das einfach ein sensibler Zugang, einen sensiblen Zugang erfährt. Ja? Also, das kann ich mir schon auch vorstellen, oder? Bitte, Herr Rappa.
Ja, ich bin kein Architekt und ich bin auch kein Experte, was das betrifft, diese Häuser in einen Wohnraum umzuwandeln. Es ist nur so, dass ich mir jetzt mehrere Objekte angeschaut habe. Dadurch, dass wir versucht haben, da irgendwie Ideen hineinzubringen, wie wir diese Räumlichkeiten für Jugend und Freizeiträumlichkeiten für Jugendliche machen können. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine junge Familie sie dort 100 Quadratmeter nimmt in diesen Häusern, weil es ist wirklich so, wie es jetzt ist, mit diesen 2,20 Meter Raumhöhe, ist es nicht wirklich attraktiv zu wohnen. Die Fenster sind alle, sage ich mal, die Herren alle für einen Menschen wie Ihnen oder für mich irgendwo einmal da auf. Also ich schaue mit den Augen über die Fenster drüber. Es ist vom Wohnraum her nicht sehr, sehr freundlich, muss ich sagen. Und was ich jetzt so mitgekriegt habe, ich kann es nur wiedergeben, was von der GWG-Seite gekommen ist, dass dieser Umbau dieser Häuser so extrem teuer ist, dass dann, ich glaube, die Leute, die dann dorthin ziehen würden, wahrscheinlich dort keine Möglichkeiten finden. Das wird einfach nicht leistbar sein. Das ist, was ich auch glaube. Ja.
Wissen Sie, das ist genau das Problem, dass ihr für andere Leute denkt. Ja, also ihr projiziert Bedürfnisse in alle, dass alle dieselben Bedürfnisse haben. Das ist aber nicht so. Ich garantiere, ja, dass es junge Familien gibt, die genau diese Situation wollen. Wünschen und wenn man das beweisen heißt, den Umbau gut hin, die Sanierung gut hinbringen, dass ein Run auf diese Wohnungen ist, dass ein enormer Run auf diese Wohnungen gibt, dass die Bedürfnisse der Menschen sind sehr unterschiedlich und nicht alle fünf finden sich in dem Standard Sozialwohnbau zurecht.
Fragen wir mal in die Runde, also wer kann sich das vorstellen, da drinnen zu wohnen? Also man sieht schon sehr viele, die sich das vorstellen können und wollen. Also das ist schon interessant.
Ich kenne diese Siedlung recht gut. Ich habe vor Jahren dort... Moment, Herr Rippel, jetzt bin ich dran. Und ich habe mir es heute wieder angeschaut, weil ich wollte sehen, ob es noch so ist wie vor 20 Jahren, wie ich dort gearbeitet habe, in der mobilen Altenhilfe. Ja? Und es ist eine eigene Republik. Ja? Also es war wirklich ein eigenes Gemeinwesen da unten. Und das habe ich irrsinnig gut gefunden. Die Leute haben sich gegenseitig beobachtet, sich gegenseitig ausgerichtet, aber sich auch gegenseitig geholfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort eine Community entstehen kann von jungen Leuten, jungen Familien, die miteinander was zu tun. tun haben, anders als in anonymen großen Siedlungen, wo keiner den Nachbarn kennt. Also ich glaube, dort könnte was sozial sehr Gutes entstehen.
Danke.
Ja, leistbar. Ich hab Bauernhäuser umgebaut für Menschen, die sich wirklich was leisten können mit Wohnhöhen 1,90 Meter, wo sie natürlich immer das Fenster da haben. Ja, das ist attraktiv gemacht, ist das ein Renner. Ja.
Vielleicht ist da das Interessante, dass es eben nicht so Standard ist. Also dass Leute sich gern mit was arrangieren. Sie haben einen Grünraum draußen. Hey, super, Grünraum draußen. Ich kann mich mit meinen Nachbarn unterhalten. Es gibt keinen Zaun. Im Moment auch. Es ist jetzt schon öffentliche Fläche. Wenn man sich da anschaut, wie sich junge Leute auch schon bewegen auf dem Grünraum, das gibt es eigentlich so in einer klassischen Wohnsiedlung nicht oder nicht mehr. Oder dass eben von den Anrainern eben die Kinder das Radfahren lernen da drinnen, weil eben nicht der nächste SUV an niederfährt. Also sehr überspitzt gesagt.
Das Wertvollste sind die zweiseitig berichteten Zimmer wie eine bäuerliche Stube, nicht das Monofunktionale. Und das ist so schön belichtet, wie diese Räume sind. Ja? Das können Sie im sozialen Wohnbau in der Verdichtung nicht mehr machen.
Wie gesagt, es ist speziell, über die Qualitäten kann man streiten, aber es gibt Leute, die sich gerne damit arrangieren wollen. Es gibt hier noch einen Input von der Birgit. Entschuldigung.
Das ist leistbares Wohnen. Ja. Ich habe dann 7,50 Euro, die sich nur 7,50 Euro leisten können. Es gibt bei uns in der GWG, und wir haben
Moment.
19.000 Wohnen,
Entschuldigung. Es gibt sehr viele, die auch um 3 Euro, um 4 Euro wohnen und sich nicht mehr leisten können. Also die 7,50 Euro, die sind schon sehr stark im Mittel- bis im oberen Feld. Also da verkennen Sie, glaube ich, die Bedürfnisse der Bewohner. Und wir haben da herinnen heute eine Wohnelite.
Nein,
es gibt andere, das ist korrekt, ja, das stimmt ja. Aber die
können ja, aber sich wir sind jetzt von 12,50 Euro ausgegangen.
Aber dafür würde ich keine Förderungen einsetzen.
Entschuldigung. Aber Mikrofon, bitte. Nein, es wird aufgezeichnet.
Also ich bin die Leiterin von den Sozialberatungsstellen in Linz und einer meiner Bereiche ist die Existenzsicherung, sprich Delogierungsprävention, und ich höre mir das jetzt schon sehr, sehr lange an, und sozialer Wohnbau in Linz kann auch sehr schön sein, aber wir sind trotzdem bei 57 bis 59 und unsere Leute, die zu uns kommen, die kennen sich, so wie der Herr Stadler sagt, nicht mehr wie ein Wohnwagen von 3,50 bis 4 Euro leisten. Und wenn Sie die Siedlung in der Sinnstraße ansprechen, ich würde mir für meine Klienten so einen Wohnraum sehr wohl wünschen. Ja? Aber Sie sprechen auch von dem, dass dann dieser Wohnraum geschaffen wird. Und Sie haben zum Beispiel auch gesagt, es ist dort möglich, dass sich Jugend dort aufhält, aber auch im abgegrenzten Raum. Und ich komme auch aus der Gemeinwesenarbeit und ich glaube auch, dass diese öffentlichen Räume für alle zugänglich wären. Also diese Community, die Sie erwähnen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen in Linz, weil es ist ein Ballungsraum. Es ist nicht so, dass alle wegziehen von Linz, sondern es kommen viele, viele arme Menschen nach Linz. Und die brauchen dann auch einen Wohnraum. Und es wird jetzt noch viel, viel mehr auf uns zukommen, wenn Sie die Völkerwanderung beachten.
Danke für den Input. Bitte nochmal Birgit. Danke. Nehmen wir auf.
Ja, es fehlt mir ein bisschen der Faden, aber ich versuche es. Also nochmal zurück zu dem, dass Sie sich nicht vorstellen können, dort zu wohnen. Ich glaube, das war
ich
ja... Ja, okay, wie auch immer. Ich glaube, das haben eben diese 17 Arbeiten, die es damals waren, mit den Studierenden gezeigt, dass es möglich ist. Aber wir haben natürlich eine Nachverdichtung angedacht, mitgedacht, weil wir auch der Meinung waren, zu diesem historischen Wohnraum braucht es auch adäquaten. Ja, das heißt, man mischt es. Ich bin auch der Meinung, dass es diese Siedlung eindeutig verträgt. Zu dem sozialen Thema, ich muss da ein bisschen, also ich schließe mich da dem Roland an, man kann halt nicht von jedem Grundstück und von jedem Haus verlangen, das Soziale zu schaffen. Ja? Und was ist jetzt die Alternative? Jetzt schaffe ich keine Miete für 3-4 Euro, also reiße ich es ab. So scheint mir das ein bisschen, ja. Also, naja, jetzt...
darf ich...
Vielleicht noch
eine... Geld in die Hand nehmen, ganz wurscht, ob Sie...
Es ist schwierig, jetzt die Diskussion zu führen. Moment.
Ob Sie sozusagen
Herr Riebel. Kontenance. Lassen wir die Leute noch ausreden.
Ich möchte noch genau mit einer Frage beenden. Also ich glaube nicht, dass es das Richtige wäre, an die Stadt zurückzugeben, weil die hat es einfach nicht als Kulturgut erkannt. Deswegen ist es ja einfach an die GWG gegangen und war dieses Feilschen, dass kein Denkmalschutz dort stattfindet. Ja. Naja, drei Häuser, das ist so ein bisschen...
Überlassen wird dem Denkmalamt überlassen. Nicht,
ja, wollen verhandeln. Ja. Und meine Frage ist, es ist jetzt wahnsinnig schwierig für die GWG, für die Stadt, mit dieser Siedlung umzugehen. Und es, behaupte mal, krampfhaft werden Nutzungen gesucht. Ja. Ich finde es nicht richtig, dort mit Jugendlichen, und auch wenn das an sich schätzenswert ist, aber es ist nicht der richtige Ort. Warum kann sich die GWG von dieser Immobilie nicht trennen? Und sagen, okay, wir suchen jemanden, der dieses Areal, dieses Quartier entwickeln kann. Wie auch immer. Aber okay. Warum kann man sich nicht trennen?
Danke, Birgit. So, es gibt jetzt die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ich glaube, bitte ganz kurz.
Ich bin ganz kurz. Also, das eine ist zu dieser Diskussion Soziales. Ja? Bitte. Der Quadratmeter Neubau im geförderten Wohnbau, Neubau, geförderter Wohnbau, da sind wir bei 6,50 Euro. Also, würden wir, ich bin nicht dafür, würden wir hier abreißen, dann verdichtet bauen, dann würden wir keine Wohnungen um 4,50 oder 3 Euro bauen. Ich sag's ja nur dazu, damit nicht der Eindruck entsteht hier im Raum, aha, wenn man abreißt, dann könnte man da um 3 oder 3,50 bauen. Das, was ich, warum ich diesen Preis, diese Preisdiskussion überhaupt ins Spiel gebracht habe, was mir wichtig war zu zeigen, dass es sehr wohl auch Modelle und Ansätze gibt, hier sozialverträglich zu bauen. Vergleichbar mit einem sozialen Wohnbau im Neubau. Das zweite ist, ich sperre mich nicht kategorisch gegen einen Verkauf. Beispielsweise, wenn man das von Seiten der GWG verkaufen würde. Nur, ich sehe ja nicht unbedingt die große Veranlassung dazu, weil es die Möglichkeit gibt, dieses Areal in diese Richtung zu entwickeln. Das kann selbstverständlich auch die GWG. Da muss ich jetzt den Direktor Stadler in Schutz nehmen. Im Übrigen möchte ich das von vorhin zurückweisen, dass irgendwo was versickert und nicht ausgeschrieben wird, weil das vorhin auch gesagt worden ist. So ist es nicht. Das läuft korrekt ab bei der GWG. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, weil immer gesagt wird, die Stadt. Und da fühle ich mich jetzt sozusagen ein bisschen vereinnahmt. Es gibt sehr wohl Kräfte in der Stadt und in der Stadtregierung und auch im Gemeinderat, die hier einen anderen Weg gehen wollen. Nur die Mehrheit will es derzeit noch nicht.
Wir befinden uns natürlich noch in einer Wahlphase und ich würde das jetzt nicht so sehr überstrapazieren.
Aber ich sage das deswegen, na schon. Ich sag das deswegen, weil hier immer so diese Pauschalierung gemacht wird. Und das kann ich einfach so nicht stehen lassen.
Okay, ist angekommen. Bitte, Herr Kneiger, Sie wollten... Oder hier noch? Richtig. Bitte.
Ich muss da schon was drauf sagen. Dieser Beschluss, hier eine Zwischennutzung zu planen, war ein mehrheitlicher Beschluss. Und es war die ÖVP auch mit im Boot. Und auch die Entscheidung hat das mitgetroffen. Und das möchte ich jetzt schon noch einmal betonen, das war eine gemeinsame Entscheidung, hier in diese Richtung Initiativen zu setzen. Und wir haben auch in der Diskussion im Gemeinderat damals ganz klar gesagt, dass die Entwicklung nach oben hin offen ist. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung sich das entwickeln wird, aber die Zielsetzung ist, sozusagen ein Konzept zu entwickeln, das dann auch wieder in den entsprechenden Gremien zu diskutieren ist. Jetzt so zu tun, als wir, die einen wollen das machen und die anderen hätten eigentlich ganz andere Ideen, das ist jetzt nicht ganz korrekt.
Ja, ich möchte zwei Dinge ein bisschen noch klarstellen oder noch einmal betonen. Erstens einmal, ich spreche der GWG nicht ab, dass sie das nicht kann, nur offensichtlich darf oder will sie es in den letzten Jahren nicht, aber vielleicht gibt es ja auch da eine Änderung in der Auffassung und Meinung. Das wäre auch toll, aber wahrscheinlich wäre der Weg, das denen zu überantworten, die das gern und gut machen, der richtigere. Und eines möchte ich auch noch betonen, in Ihre Richtung gesagt, ich halte die Wohnfrage und dass wir da sozialen und günstigen Wohnraum schaffen für eine eminent wichtige. Ja. Und ich glaube auch, dass das ginge, und es gibt welche, die daran arbeiten, Wohnbau zu errichten, der deutlich unter den jetzigen Preisen liegt. Ja. Und das würde ich mir auch wünschen und da würde ich mich sehr engagieren dafür. Das möchte ich Ihnen einfach einmal ganz klar auch sagen. Ich meine nur, dass man nicht jegliche Ambition, und da kommen jetzt da so viele Ambitionen, wer alle dort was will, dass man nicht jede Ambition einfach dort realisieren darf. Es gibt nach wie vor, und nur deswegen habe ich gemeint, es gibt Leute halt in Linz auch, die wegziehen, weil sie ein Einfamilienhaus wollen. Ja? Also es gibt unterschiedliche Aufgaben und die Frage ist nur, wofür eignet sich die Sintstraße im Sanierungsfall am allermeisten? Und da sage ich, nicht zu den, ich glaube nicht für den allerbilligsten Wohnbau. Ja, den soll man woanders in größerer Verdichtung mit anderen Strukturen im Neubau leisten. Da bin ich stark dafür. Und die Sintstraße bei dem belassen, was ihr Potenzial ist, ja, was sie kann, was sie gut kann, was auch der Denkmal, was das, der Denkmalschutz auch für Randbedingungen schafft. Und das sind, sobald der Denkmalschutz dran ist, können sie nicht den kostengünstigen, heute zeitgemäßen Wohnbau errichten. Und deswegen meine ich, bitte lassen wir doch da die Kirche im Dorf und machen mit dem Ding das, was aus der Substanz heraus naheliegend ist und realistisch ist, und versuchen wir nicht jede Idee und jede Vision dort hinein zu projizieren.
Es kommt eine Wortmeldung.
Ja, hallo. Nur eine kurze Frage. Herr Gigler, weil Sie gerade gemeint haben, es gibt eine Gruppe, die an einem Konzept arbeitet. Wer ist genau diese Gruppe oder wer genau arbeitet an diesem Konzept? Und dann in weiterer Folge, es ist ja aktuell ein Wettbewerb am Laufen. Ich glaube, der ist kurz vor der Jurierung, oder? Sintstraße? Ja, eben. Und inwieweit wurde dieser Wettbewerb, ich meine, das ist ja gleich das Grundstück daneben, neben den bestehenden Häusern, inwieweit wurde das gesamte Konzept irgendwie als Wettbewerb gedacht?
Also der Wettbewerb, der am Donnerstag, am 8. stattfindet, wo die Jury stattfinden wird, bezieht sich nur auf den südlichen Teil, auf diese 6.700 Quadratmeter. Also eine der Vorgaben lautet schon, dass das auf den Bestand auch Bezug nimmt, also dass jetzt dort keine 10-geschossigen Häuser hingebaut werden.
Es waren dort eigentlich zwei Fragen. Nämlich, wer diese Gruppe ist, die dort eine Entwicklung plant. Also ich glaube, es ist ja...
Das war jetzt die zweite Frage. Die erste Frage betrifft mich. Es ist so, dass Gunnar Rachbauer einen Werkvertrag hat, ein Konzept zu entwickeln. Das ist zeitlich befristet, dieser Werkvertrag, ein Konzept zu entwickeln, wie dieser Kinder- und Jugendraum Sintstraße theoretisch ausschauen könnte. Ein Pilotprojekt, nämlich das Haus Nummer 11, wird derzeit gerade saniert und eben, wie bereits eingangs erwähnt, für Bandproberäume, kreative Spielstätten hergerichtet. Und dann wird, wenn das Konzept vorgelegt wird, da gibt es, glaube ich, jetzt einen Zwischenbericht Mitte November und dann Ende Jänner die endgültige Konzeptvorlage, wird dann in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung der Stadtplanung Linz das weitere Vorgehensweise entschieden. Und das ist ja auch im Antrag grundsätzlich und im Gemeinderatsbeschluss so vorgesehen, dass das jetzt nicht nur eine punktuelle Initiative darstellt, sondern dass das im Kontext der gesamten Stadtentwicklung in diesem Areal zu sehen ist.
zu dem Antrag noch etwas sagen. Ich habe auch den Antrag da, den wir beschlossen haben. Das Jugend, dieses Konzept, das du angesprochen hast, ist ein Zwischennutzungskonzept. Nicht mehr. Und zu dem haben wir, und dem haben wir auch zugestimmt. Und darüber hinaus haben wir sozusagen beschlossen, dass die GWG beauftragt wird, auf Auftrag des Planungsreferenten eine mittel- und langfristige Nutzung der Sintstraße vorzulegen. Das ist das, was darüber hinaus beschlossen worden ist. Dieser erste Teil, der ist am Laufen. Der zweite Teil harrt, glaube ich, noch stark seiner Umsetzung.
Ganz kurz, Riebel.
Ganz kritisch, wenn das zu einfach wird. Wir haben die wunderbaren Siedlungen am Käferfeld, ja, die aus der Kriegszeit stammen und in einer Hand waren. Und die hat man privatisiert und jetzt fahren sie rauf. Ich bin nicht dagegen, dass das Ihnen sozusagen in der Organisation, wenn Sie die Bereitschaft haben, und wenn Sie sind ja keine so arme Gesellschaft, tun Sie da ein paar Millionen hin und dann machen Sie das. Also, nicht wahr? Und dann kann man das gescheit machen. Na, dann kann man sagen, dass diese Siedlung nicht jetzt zerstückelt werden kann in Einfamilienhäusern.
Aber das hat doch niemand gewünscht. Ja.
Moment, du hast gesagt, dass da Einfamilienhäuser wären für die Einzelnen.
Nein, habe ich nicht gesagt.
Okay.
Weil dann, wenn du das in Einfamilienhäusern machst, dann brauchst du nicht mehr hingehen. Dann ist es
okay, die Information ist angekommen. Ihr Anliegen ist angekommen, Herr Rippel. Danke. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir nähern uns eigentlich dem Ende. Gibt es noch einen ganz wichtigen Input noch von den Besuchern?
Mein Name ist Stepani und ich bin pensionierte Sozialarbeiterin und gehöre zu einer Gruppe von Menschen, circa 40 oder manchmal sagen wir auch mehr, die gemeinschaftliches Wohnen sich wünschen. Also mit anderen Menschen zusammen gemeinschaftlich wohnen, das heißt Wohnungen klein, aber viel Gemeinschaftsräume. Ist dort sowas angedacht in der Sintstraße? In Linz gibt es ja leider nichts für uns und wenn, dann so teuer, dass wir uns das leider nicht leisten können.
Danke. Du musst.
Also ich möchte dem vehement widersprechen. Ich habe nie behauptet, es sollen Einfamilienhäuser werden. Ist ja auch absurd. Jedes Haus hat dort 200 Quadratmeter, aus dem wird man ja nicht Einfamilienhäuser machen. Genau solche Nutzungen, möglichst Familien, betreutes Altenwohnen, Wohnprojekte und Gemeinschaftsprojekte, genau dafür wird sich diese Siedlung eignen und dafür wäre es interessant, ein Konzept zu erstellen, ja, um genau auch solche Bedürfnisse und eine soziale Durchmischung dort zu erzeugen von jungen und alten Menschen.
Okay. Ja, gibt es noch eine Wortmeldung? Wenn nicht, bedanke ich mich an dieser Stelle und verweise noch an eine weitere Veranstaltung im Kepler-Salon. Ich suche nur schnell meinen Notizzettel, der mir leider entschwunden ist.
Christoph, der habe ich eh schon gesagt. Nächste Woche, das habe ich schon zu Beginn gesagt.
Hast du schon gesagt?
Ja, es gibt jetzt den Infodesk für die Freunde.
Okay.
Das kann ich noch mal.
Alles klar.
Dann ist und die Bar ist noch bis 22 Uhr geöffnet.
Wunderbar.
Zu informellen Gesprächen.
Alles klar. Danke fürs Kommen und wir schauen, wie es weitergeht in der Sintstraße nächster Zeit. Danke.